Radio 1.
Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Widersprüchliche Positionen müssen gerade im politischen Diskurs ihren Platz finden. Das ist Demokratie, Zuspitzungen sind erlaubt und auch gang und gäbe. Doch auch der freien Rede sind Grenzen gesetzt, etwa wenn es um Hassrede oder Falschbehauptungen geht. Wie also geht man mit folgendem Umstand um? Offene Rechtsextreme haben dieses Jahr nämlich bekanntlich realistische Chancen, in Landtagswahlen Mehrheiten zu erringen. Im aktuellen Brandenburg-Trend des RBB zu den Landtagswahlen im September steht die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten Hans-Christoph Berndt an erster Stelle. Sein Thüringer Parteikollege Björn Höcke, quasi der Proto-Rechtsaußen der AfD, hat sich gestern im Privatsender Welt TV mit dem CDU-Kandidaten Mario Vogt auseinandergesetzt. Wir fragen uns, wie der Umgang mit einem rechtsextremen Kandidaten im Wahlkampf eigentlich gelungen ist und überhaupt gelingen kann, wenn überhaupt. Darüber sprechen wir mit Johannes Hilje. Er ist Politikberater und publiziert unter anderem zu rechten Populismus. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Der Stern hat gestern nach der Sendung reüssiert bzw. Resümee gezogen und hat gesagt, ein Mensch, der Hausverbot in einem Konzentrationslager hat aufgrund seiner faschistoiden Gesinnung und seiner faschistischen Gesinnung, der kann weder Ministerpräsident werden, noch sollte er im Fernsehen auftauchen. Stimmen Sie dazu?
Er taucht im Fernsehen auf und das ist, glaube ich, auch nicht das zentrale Problem. Aber man muss natürlich die besondere Konstellation in diesem Wahlkampf beachten. Also ich glaube, das Entscheidende und auch Neue an dem gestrigen TV-Duell war letztlich nicht der Extremismusnachweis bei Höcke, sondern die Etablierung eines Extremisten als Ministerpräsidentschaftskandidat auf Augenhöhe mit einem Demokraten. Und das ist für Höcke tatsächlich der nächste Schritt der Normalisierung und Etablierung. Und diesen Effekt, glaube ich, den darf man nicht ignorieren und den muss sich auch ein Mario Vogt als auch der Sender Welt TV anlasten.
Umso verwunderlicher, dass kaum über Thüringen geredet wurde in die Landespolitik.
Absolut, also das hat mich auch sehr gewundert. Das kam am Ende dann nochmal, dann ging es auch nochmal ganz kurz um Koalitionsmöglichkeiten. Also dann hat man doch gemerkt, wir müssen offenbar doch nochmal auch über die Wahl reden. Aber man hat gemerkt, dass den Moderatoren, sie haben da eine sehr schwierige Aufgabe gehabt, das ist klar. Manchmal ist ihnen aber die Debatte ein bisschen entglitten. Es ist dann auch nicht gelungen, alles direkt zu korrigieren und richtig zu stellen, was Björn Höcke da alles gelogen, verharmlost, verdreht hat. Es war ja tatsächlich das Versprechen des Senders, auch sowas wie Live-Fact-Checking zu machen, ist nicht gelungen. Und da sieht man dann tatsächlich auch die Grenzen von so einem Format.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, wo er klar gelogen hat, Ihrer Auffassung nach, und der Sender es ihm nicht nachweist? Konnte, beziehungsweise das belegt hat, dass er gelogen hat?
Ja, er hat relativ früh schon gesagt, dass der EU-Austritt Großbritanniens ja ein Erfolg sei und auch dem Land in sozusagen Stabilität bringt. Er hat diesen Begriff der Stabilität benutzt und da sieht man tatsächlich an den wirtschaftlichen Daten, dass das Gegenteil der Fall ist. Das hätte man in so einem Moment relativ schnell klarstellen können, auch einblenden können mit einer Grafik. Das war auch, finde ich, eine sehr erwartbare Lüge von Höcke. Und eben weil der Sender auch das angekündigt hatte, dass man dieses Live-Fact-Checking machen will, hat mich das dann doch enttäuscht, dass das nicht gemacht wurde. Andersrum hat ja Björn Höcke ein Live-Fact-Checking über sein Twitter- bzw. Ex-Account angeboten durch sein Team. Und da, ja, glaube ich doch, dass man so ein bisschen eigentlich dem hinterher war, was eigentlich notwendig ist, wenn man so einen Menschen in einer Live-Sendung hat, dass man da nämlich auf der Hut sein muss, und zwar live und direkt.
Wer hat denn eigentlich von dem Abend am meisten profitiert aus Ihrer Sicht? Herr Vogt, Herr Höcke, der Fernsehsender?
Vermutlich alle ein bisschen, aber auch vermutlich alle nicht so stark, wie sie es gern hätten. Also das ist jetzt nicht so ganz klar, wer der Gewinner eigentlich ist. Es gibt für mich da keinen klaren Gewinner. Höcke konnte sicher von der großen Bühne profitieren, haben wir gerade schon besprochen. Ich glaube, Vogt konnte aber auch durchaus einige inhaltliche Abgrenzungen ziehen. Ich fand es auch stark, wie er zum Beispiel gerade das Verständnis der Menschenwürde und diesen Wert der Menschenwürde für sich reklamiert hat und als Abgrenzung zum Rechtsextremismus gesetzt hat. Das war gut. Gleichzeitig muss sich aber alle, also der Sender wie auch Vogt, dann eben vorwerfen, dass man Höcke diese Bühne geboten hat. Und wenn in einem Duell zwischen einem Rechtsextremisten und einem Demokraten am Ende kein klarer Gewinner eigentlich da ist, dann ist das eher eine schlechte Nachricht für die Demokratie, finde ich.
Wir sprechen weiter über den Umgang mit rechtsextremen AfD-Mitgliedern und Faschisten im Fernsehen oder in den Medien. Bei uns ist, wie gerade schon im ersten Teil des Gesprächs, Johannes Hilje, Politikberater, und er publiziert unter anderem zu rechten Populismus. Herr Hilje, wir wissen, dass ein Großteil der AfD-Wähler unbeirrbar ist. In Thüringen etwa geben 65% von ihnen an, nichts, wohlgemerkt nichts, können sie davon abhalten, die AfD zu wählen. Könnten die übrigen übrigens überhaupt noch erreicht werden, diese 35%, beispielsweise durch ein Gespräch wie gestern Abend, oder ist es auch vergebliche Liebesmüh?
Die Chance ist sehr gering. Also das ist auch etwas, was ich Mario Vogt ankreien würde. Er hat ja vorher als Ziel formuliert, er wolle Wähler oder Wählerinnen von der AfD zurückholen. Das ist relativ aussichtslos, muss man leider konstatieren. Es gibt, wie Sie sagen, diese zwei Drittel gefestigte Wählerschaft der AfD, und das restliche ein Drittel ist aber damit nicht automatisch verfügbar für die anderen Parteien, sondern die sind wahrscheinlich dann am ehesten zu demobilisieren von der AfD. Das heißt, die gehen dann gar nicht zur Wahl. Kann man jetzt diskutieren. Ist das sozusagen unterm Strich dann besser, wenn sie gar nicht wählen, als die AfD wählen? Aber das heißt eben nicht, dass sie automatisch für die CDU verfügbar sind. Ich würde sogar eher sagen, anhand von Wählerpotenzialanalysen, die wir aus Thüringen können, dass das BSW, die Partei von Sarah Wagenknecht, noch am ehesten Chancen hat, von der AfD Wähler zu klauen, weil die CDU hat doch ganz stark das Stigma des Establishment und der Partei von Angela Merkel. Das hat man ja auch gestern gemerkt, dass das die zentrale Angriffslinie von Vogt ist, von Höcke ist. Deswegen sind die Chancen einfach nicht besonders hoch, bei der AfD Wähler zu klauen für die CDU.
Ist da trotzdem gestern ein Präzedenzfall entstanden? Kaum ist das eine Gespräch zu Ende bzw. Interview, meldet sich der AfD-Kandidat in Brandenburg, Hans-Christoph Berndt, und will auf jeden Fall gegen den Kandidaten der CDU, Jan Redmann, antreten, fordert das. Klammer auf, zwischen den Zeilen sagt er natürlich, ich bin schließlich in einer Demokratie potenzieller Kandidat und deshalb müsst ihr mich allein schon der Wähler wegen ins Fernsehen holen. Stimmen Sie dazu?
Ich stimme da nicht zu, aber das ist ja genau die Büchse der Pandora, die gestern geöffnet wurde. Also man hat einen extremistischen Kandidaten im Grunde so behandelt wie einen demokratischen Kandidaten. Und das halte ich erstmal für grundfalsch. Ich bin nicht dagegen, dass man AfD-Politiker in Fernsehsendungen einlädt, dass man mit ihnen diskutiert, aber dass man ihnen sozusagen, dass man sie auf Augenhöhe mit anderen Kandidaten, demokratischen Kandidaten stellt für die Wahl eines Ministerpräsidentenamts, wobei ja auch die Chance beispielsweise von Höcke, aber auch von Christoph Berndt in Brandenburg am geringsten ist, unter den möglichen Kandidaten die Wahl tatsächlich zu gewinnen und Ministerpräsident zu werden, halte ich das wirklich für eine demokratieethisch sehr schwierige Aufwertung von Extremisten. Und das Gleiche würde in Brandenburg der Fall sein, wenn man sich darauf einlässt, aber ich glaube nicht, dass der RBB das tun wird.
Wie kommt man denn eigentlich dieser Strategie bei, die sich immer wieder abzeichnet? Hart provozieren, beispielsweise auf Wahlkampfveranstaltungen, in internen Parteienveranstaltungen, und dann hinterher, wenn das in der Öffentlichkeit rufbar wird, zu sagen, es sei A, nicht so gemeint gewesen, oder es zu relativieren. Provozieren und dann hinterher verharmlosen. Wie kommt man dem bei?
Naja, indem man der Verharmlosung eben möglichst wenig Aufmerksamkeit schenkt. Das ist ja nun allseits bekannt, dass das tatsächlich eine Strategie der AfD ist. Ja, auch gestern wieder bei Björn Höcke zu beobachten. Plötzlich hat er den Begriff der Remigration nicht mehr auf die Menschen, die in Deutschland sich aufhalten und hier leben und auch teilweise Staatsbürger sind, bezogen, sondern auf Deutsche im Ausland, die er zurückholen wollte in unser Land. Also da sieht man, das ist ja ein höchst taktisches Verhältnis bei der AfD zu den eigenen Positionen gibt, und dass man dann auch gerne mal flexibel damit umgeht und eine ganz neue Wahrheit im Grunde erfindet. Also auch hier gilt wieder, man kann im Grunde nicht die gleichen Maßstäbe bei Extremisten anlegen wie bei demokratischen Politikern, zu erwarten, dass die immer aufrichtig und wahrhaftig, soweit es geht, sich verhalten in öffentlichen Debatten. Das stimmt einfach nicht. Und wir wissen von Donald Trump, dass auch im Grunde die sozusagen das Herausstellen der Lüge im Grunde diesen Kandidaten nicht schadet. Es ist klar, dass Trump lügt, und er macht es seit Jahren, und jetzt steht er kurz vor der zweiten Wahl, weil es niemanden so wirklich stört. Also auch diese dieser Versuch des Entlarvens, so ehrenwert der ist, er schadet diesen Populisten und diesen Extremisten nicht.
Ich weiß nicht, was Sie von der AfD hören, welche Stimmung da herrscht, aber ich musste an Wilhelm Busch denken. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sie es gänzlich ungeniert?
Ja, aber das ist ja eben nicht die Selbstauffassung dieses Milieus. Also in der AfD-Anhängerschaft ist ja erstmal die Erzählung etabliert, die journalistischen Medien, die etablierten Parteien, die lügen euch die ganze Zeit an. Und wenn die lügen, dann muss es ja woanders die Wahrheit geben. Und das sind dann die Medien der AfD, die Parteikanäle, aber auch diese sogenannten rechten Alternativmedien. Also da hat sich ja eine Parallelwelt und eine Parallelwahrheit etabliert, in der man sich selber nicht in einer Position der Schwäche oder des Lügens oder des schlechten Rufs, wie Sie es gerade gesagt haben, sieht, sondern man sieht sich ja als die, die die Wahrheit erkannt haben und denkt auch über den Rest der Bevölkerung, die werden das auch schon noch verstehen. Und das muss man, glaube ich, immer wissen, dass das schon sozusagen ein Gefühl der Stärke eher ist bei diesen Menschen.
Über den schwierigen Umgang sowohl auf der Mattscheibe als auch überhaupt in den Medien mit rechtsextremen Kandidaten haben wir gesprochen mit dem Politikberater. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben, und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank, Herr Hilde.
Ich danke auch. Tschüss.